Mensch, 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 unser Kevin Bauer hat ein Problem. Völlig und unerwartet sitzt er auf einem Stuhl, auf dem er nicht sitzen möchte und muss etwas vorweisen, was er gar nicht hat. Vorraum zu Himmel, Vorraum zur Hölle und die Überlegung, wie komme ich dorthin, wo jeder hin möchte, nämlich in den Himmel. Kevin Bauer probiert es mit unterschiedlichsten Dingen, die er Tolles geleistet hat. Er steht für ein Leben auf der Überholspur. Ich bin wer, ich kann was. Und dann trifft er auf einen kleinen Vorraumkontrolleur, der sagt, mir ist es nicht wichtig, was du da vorzuweisen hast. Es ist wichtig, hast du die Freikarte, hast du den Gutschein für den Himmel mit dabei? In der heutigen Predigt, auch wenn wir den Sonntag Rogate haben, der für Gebet steht, habe ich mich dem Thema Glauben angeschlossen. Glauben, im Epheserbrief ist einiges dazu zu finden. Paulus hat dazu einiges geschrieben. Ja, das möchte ich vorlesen. Epheserbrief ist der dritte von vier sogenannten Gefangenenbriefen. Paulus hat sie also nicht in der Hektik des Alltagslebens geschrieben, sondern aus dem Gefängnis heraus. Er gilt als der König unter den Briefen. Von seiner sprachlichen Schönheit und so weiter kann man entdecken, wenn man es selber liest. Geschrieben wurde er wahrscheinlich an alle Gemeinden in der Gegend um Ephesus herum in Kleinasien. Es gab damals Wanderprediger, die so einen Brief unterm Arm hatten und sagten, hey, ich komme in die nächste Gemeinde und ich lese euch den Brief, den wir heute als Epheserbrief kennen, vor. Ephesus selber, eine hochinteressante Stadt, lohnt sich, wer in die Türkei fährt, dort auch mal vorbeizufahren, ist ausgegraben worden. Früher habe ich mich immer nicht getraut zu sagen, dass es sich um eine Hafenstadt handelt. Ich habe immer gelesen Hafenstadt, habe auf der Karte nachgeschaut und habe kein Wasser gefunden. Als ich in Ephesus war, habe ich auch kein Wasser gefunden. Liegt daran, dass eine Verlandung stattgefunden hat und der Hafen kein Wasser mehr hat, sondern der Hafen jetzt 8 oder 10 Kilometer weit weg ist, durch die Verlandung von dem Fluss. Paulus spricht über das Leben und er stellt fest, wir Christen, wir haben 2 Leben. Ein Leben, bevor wir Christ wurden und dann ein Leben als Christ. Auf diese beiden Phasen des menschlichen Lebens möchte ich eingehen. Er macht hier aber nur für als Hintergrundbemerkung einen kleinen Unterschied in seiner Ansprache der Leute. Wenn die Rede ist von ihr, spricht er die Heidenchristen an, also die, die aus allen möglichen religiösen Hintergründen kommen. Und mit wir spricht er von Judenchristen. Ich dachte erst, warum macht er die Unterscheidung? Aber er zeigt auch damit, egal aus welchem Hintergrund wir kommen, uns verbindet eins, der Glaube an Jesus Christus, die Gemeinschaft. Ich lese Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr seid Gott ungehorsam gewesen und habt gegen ihn rebelliert. Für ihn wart ihr tot. Die Sünden dieser Welt waren eure Sünden und ihr wart dem Satan verfallen. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Haben wir das verdient? Niemals. Das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Armer Kevin, war meine Feststellung. Kevin steht für den Typen, der auf der Überholspur ist, der das Leben mitnimmt, der nach dem Motto lebt, leb dein Leben, wie es dir gefällt, wie es dir Spaß macht, leb dein Leben, wie du es willst. Wenn ich mit Schülern spreche in der Schule, sind ganz, ganz viele, die auch sagen, jawohl, ich lebe mein Leben, wie es mir gefällt. Und die Bibel sagt dazu, herzlich willkommen in der Welt Satans. Leb dein Leben, wie du es gewillst. Ein Motto, das unwahrscheinlich viele Menschen begeistert und ansteckt. Hinter dem sich doch nur die Marketingstrategie Satans verbirgt. Leb dein Leben, wie du es willst. Jeder, der nachdenkt, entdeckt, geht gar nicht. Menschliches Leben ereignet sich immer in Abhängigkeiten, immer. Die Frage ist nur, abhängig wovon? Abhängig von Satan, abhängig von Gott? Dazwischen gibt's keinen Spielraum. Wovon machen Sie sich abhängig? Wovon mache ich mich abhängig? Ein Begriff, der hier am Anfang schon verwendet wird, ist mir lange Zeit sehr sauer aufgestoßen, weil ich nichts wirklich mit diesem Begriff anfangen konnte. Es ist der Begriff Sünde. Ich habe schon früh gelernt, Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt, ist der Tod, oder wie es in der Hoffnung für alle heißt, denn die Sünde wird mit dem Tod bestraft. Ich habe früh erfahren, dass Jesus Christus für unsere Sünden oder wegen unserer Sünden gestorben ist. Aber ich konnte mit dem Begriff Sünde nie was anfangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, was in Ihrem eigenen Denken und Empfinden Sünde ist. Für mich war es immer was Großes. Mord, Diebstahl, Betrug, Erpressung, Kidnapping. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, für meine Sünden hätte Jesus nicht sterben müssen. So eine kleine Grippe hätte gereicht oder vielleicht mal auf den Daumen hauen, aber mehr. Hey, ich habe nichts verbrochen. Ich bin ein lieberartiger Mensch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Die Bibel definiert Sünde anders, als es in meinem Denken war und im Denken vieler ist. Sie verwendet den Begriff Hamartia, Zielverfehlung. Ich war vor Jahren in den Bergen wandern, habe Höhenangst und bin relativ orientierungslos. Also man sollte am besten nicht auf meinen Rat hören, schon gar nicht in den Bergen. Ich bin gewandert und bin, wie ich dachte, dem Weg gefolgt. Und der Weg wurde immer schmaler, immer schmaler, immer schmaler. Ich habe gedacht, verrückt. Links eine Steilwand, also Felswand, die hochging, man konnte sich nicht festhalten. Und rechts ein hunderte von Metern tiefer Abgrund. Und ich wusste, wenn du hier einen Fehler machst, das ist freier Fall für hunderte von Metern. Und an die Landung möchte ich nicht denken. Zum Glück habe ich so eine kleine Panikattacke bekommen, habe mich auf alle Viere begeben und bin vorsichtig zurückgekrabbelt. Als ich dann später wieder bis zum Originalweg geschafft habe, merkte ich, das war nur ein Wildwechsel, auf den ich geraten war und kein offizieller Weg. Es war gefährlich. Ich wusste, ein kleiner Fehler und der Abgrund kommt. Und das, was Gott oder das, was Leben ist, ist auch ein schmaler Grat. Ein ganz, ganz schmaler Grat, auf dem man lang gehen kann. Und jeder Schritt rechts, links daneben bedeutet Absturz. Die Bibel sagt Sünde. Und es ist vollkommen egal, ob man in den Bergen einen Millimeter daneben tritt oder ob man so weit wie möglich vom Weg wegspringt. Das Ergebnis ist immer das gleiche, der Absturz. Deshalb, mein Denken über Sünde war vollkommen verkehrt. Das trifft vielleicht eine herkömmliche Meinung, aber nicht die Meinung der Bibel. Für die Bibel ist es egal, ob der große Sprung oder der kleine fehltritt. Jede Abweichung von dem, was Gott mit ihrem Leben und meinem Leben vorhat, bezeichnet die Bibel als Sünde, und sie sagt auch, es gibt einen einzigen, der es geschafft hat, Gottes Plan umzusetzen, Gottes Ziel für Leben umzusetzen, das ist und war Jesus Christus. Ansonsten verbindet uns, ob wir es wollen oder nicht, miteinander, dass wir vor Gott Sünder sind. Ob wir es wollen oder nicht. Ein kleiner Fehler führt schon zum freien Sturz. Und es gibt Menschen, die sagen, okay, super, dass es Rettung gibt. Und es gibt wesentlich mehr, die sagen, hey, ich genieße den freien Fall. Das ist gut, das ist Leben, das hat Tempo. Und es geht temporeich nach unten. Es hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Es wird viel über Reformen gesprochen. Und es wird aus meiner Sicht an dem eigentlichen Thema vorbeigesprochen. Was wir brauchen, sind vielleicht Wirtschaftsreformen. Was wir viel mehr brauchen, ist ein Wandel in unseren Herzen, in unserem Leben. Dieser freie Fall hat Auswirkungen. Mit Schülern spreche ich über das Thema Gewissen. Neunklässler, Zehnklässler. Und ich mache immer eine Umfrage dann unter den Schülern. In einem Raum habe ich die Ecke, mein Gewissen schlägt nicht an. In der anderen Ecke, mein Gewissen schlägt ein bisschen an. Und in der anderen Ecke, mein Gewissen schlägt stark an. Und ich stelle Fragen. Eine Frage ist Ladendiebstahl. Du gehst in den Laden und steckst was ein und gehst wieder raus. Schlägt dein Gewissen an oder nicht? In der Ecke schlägt stark an. Habe ich noch nie einen Schüler gesehen. Ich habe es jetzt mit, ich glaube, 4, 5 Klassen gemacht. Noch nie in der Ecke. Die Ecke schlägt überhaupt nicht an, ist überfüllt. Und in der Ecke schlägt vielleicht so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen an. Da stehen meistens 1 bis höchstens 2 Schüler. Ich habe die Frage gestellt, was müsste passieren, dass dein Gewissen anschlägt? Und mir hat ein Schüler geantwortet, ja, also folgender Fall, wenn ein sehr, sehr guter Freund von mir ein Geschäft hätte dieser sehr, sehr gute Freund mit seinem Geschäft, der steht ganz, ganz kurz vor dem Konkurs. Wenn ich ihm dann was klauen würde, es könnte sein, dass mein Gewissen dann anschlägt. Ich war erstmal ein bisschen überrascht, aber das ist Zeichen, Leben im Absturz, Leben im freien Fall hat Auswirkungen, bleibt nicht folgenlos. Und es ist interessant, die so groß sagen, leb dein Leben, wie du es willst, das probieren ganz, 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 ganz viele. Große Überschrift in der Welt vor wenigen Tagen war, die Deutschen werden immer unzufriedener. Was sind die Folgen dieses leb dein Leben, wie du es willst? Zum Glück gibt es einen Ausweg. Paulus spricht davon, viele haben es erlebt, viele von uns heute Morgen haben es erlebt. Es gibt einen Ausweg, es gibt Rettung durch Jesus Christus. In Fulda vor vielen Jahren war ich im Gespräch mit 2 Alkoholikern, die immer als Cowboy verkleidet durch die Stadt liefen. Und der eine sagte zu mir, hey Christian, ich kann nicht Christ werden. Ich habe zu viel verkehrt gemacht in meinem Leben. Zu viel. Schau mich an, ich kann nicht Christ werden. Das Schöne ist, wir waren dort in so einer Einsatzwoche oder waren 2 Wochen dort in Fulda. Und einige Wochen später ist dieser Mann Christ geworden, hat erkannt, jawohl, Sünde ist egal, wie viel, wie wenig. Jesus will mich retten und er darf mich retten. Ich habe andere erlebt, die von sich dachten, ey, ich habe doch kaum was verkehrt gemacht in meinem Leben. Menschen, die es nicht hinbekommen haben, sich von Gott retten zu lassen. Die Antwort, die von der Paulus spricht, ist Glaube. Rettung ist möglich durch Glaube. In Umfragen, wenn man fragt, auch wenn man sich unterhält auf der Straße oder im Freundeskreis, warum meinst du, kommst du in den Himmel? Dann fangen ganz, ganz viele an wie Kevin und sagen, ja, ich bin Mitglied in der Kirche. Die Bibel sagt dazu, schön, reicht nicht. Fangen an und sagen, ich tue viel Gutes. Ja, das ist schön, das ist wichtig für uns, aber bringt auch nichts. Ganz, ganz viele versuchen, Gott mit Leistung zu beeindrucken. Aber unter uns, was wäre das für ein Gott, der sich von Leistung, von unserer Leistung beeindrucken lassen würde? Alle Alarmglocken müssen losgehen. Es handelt sich um den menschlichen Weg. Der menschliche Weg überlegt immer, was kann ich als Mensch tun, um Gott zufrieden zu stimmen? Die Bibel sagt, gar nichts. Papst Benedikt XVI. Sagt, ich möchte über den interreligiösen Dialog pflegen, mit anderen Religionen ins Gespräch kommen. Er wird sicherlich die eine oder andere Ähnlichkeit, Gemeinsamkeit entdecken, aber in der zentralen Frage wird er immer einen riesigen Unterschied feststellen müssen, das ist die Frage der Rettung. Und zwar der Frage, wie werde ich gerettet? Die Religionen, auch, man kann darin die Sekten sehr gut erkennen, überlegen immer, was der Mensch tun muss. Und die Antwort der Bibel, die Antwort Gottes ist eine andere. nicht der menschliche Weg, sondern Gott hat überlegt, was kann ich tun, um die Menschen zu retten. Jesus Christus ist Mensch geworden, um für sie, für mich zu sterben, um uns den Weg zu öffnen, zur Ewigkeit, zu einem Leben, das heute schon Sinn hat, das heute Sinn macht, das heute Erfüllung hat, Freude hat, Liebe hat, das aber auch die Perspektive über den Tod hinaus hat. Die Frage ist, wie Sie und wie ich auf dieses Angebot reagieren. Das ist nicht einfach. Wir haben gelernt, schaffe, schaffe, Häusle baue, denken manchmal, schaffe, schaffe, Himmelreich baue und hier einfach nur sich fallen zu lassen in die Hände Gottes, Danke zu sagen und dem Glauben das anzunehmen, was er uns anbietet. Mit Glaube haben wir auch so ein Fremdwort, das wird in der Kirche immer benutzt. Glaube, 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 Gnade, Gnade, Gnade. Was ist das überhaupt? Mir ist aufgefallen, dass ich viele Fremdwörter benutze, aber nicht weiß, was sie bedeuten sollen. Und ich habe für mich überlegt, was Glaube bedeuten kann. Glaube, Ja sagen zu dem Weg Gottes, mich bewusst von ihm abhängig zu machen und darauf vertrauen, dass seine Zusagen und seine Möglichkeiten wahr sind. Mich komplett von ihm abhängig machen. Ich sagte schon, das Leben geschieht immer in Abhängigkeiten, aber abhängig wovon? Glaube heißt, abhängig zu machen von Gott. Und es ist die Frage, wir haben sehr, sehr viele unter uns, vielleicht alle, die von sich sagen, jawohl, ich glaube. Wie sieht's aus mit der Abhängigkeit von Gott? Wo wird das greifbar? Ich sagte schon, es ist einer der Königsbriefe oder so einer der bedeutenden oder der bedeutende Brief von Paulus. Ich möchte nochmal die Verse 6 bis 10 vorlesen. Durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. Durch den Glauben. So wie Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Wir können durch keine Leistung Gott beeindrucken. Wir können nur dankbar Ja sagen zu dem Angebot, das Jesus Christus Ihnen und mir macht und gemacht hat. Die Frage ist, wie sieht unsere Dankbarkeit aus? Wie wird das konkret? Jakobus 2, Vers 17 ist die Rede von, genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zu Mitmenschen beweist. Er ist tot. Übersetzung, Hoffnung für alle. Im Lutherdeutsch heißt das, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, wenn ich mich retten lasse von Gott, dann muss das Auswirkungen haben auf unsere Umgebung, auf Familie, Freunde, Bekannte, Nachbarn. Und es ist die Frage, wenn Menschen von außen kommen und sie betrachten und sie beschreiben müssten, was würde herauskommen? Würde dort auch der Hinweis kommen, dieser Mensch glaubt irgendwas, was ich noch nicht so kenne? Dieser Mensch steht in Beziehung zu Gott? Wird da etwas von Christsein deutlich und spürbar? Ich wünsche für Sie und für mich, dass in unserem Umfeld die Menschen neugierig werden und etwas davon mitbekommen. Abschließend möchte ich das Gesagte zusammenfassen. Es ist egal, wie sündig oder unsündig wir uns fühlen. Wichtig ist, was Gott und was die Bibel zu uns sagt, und sie stellt fest, egal ob der Riesensprung in den Abgrund oder winzig kleine Fehltritt, jeder von uns befindet sich im freien Fall. Die Frage ist, ob er diesen freien Fall zum Ende stürzen möchte oder ob er sagt, nein, ich lass mich retten. Ich lass mich retten. Und ich akzeptiere Gottes Rettungsangebot. Jemand, der im freien Fall ist, der kann gar nichts tun, um sich zu retten. Wenn er nicht gerade einen Fallschirm hat, ne? Aber jetzt, der nur so am Stürzen ist, kann nichts tun, um sich zu retten. Er kann nur gerettet werden. Und deshalb ist es unsinnig zu glauben, wir könnten als Menschen irgendwas tun, um Gott zu beeindrucken. Sind wir bereit, uns retten zu lassen? Und was bedeutet diese Rettung? Was bedeutet es für meinen Alltag? Lebe ich diese Abhängigkeit von Gott oder rede ich nur davon? Ist es etwas, das mein Leben und Sein durchdringt oder etwas, das nur meine Theologie und meine Worte bestimmt? Und die Frage, wo wird unser Glaube konkret sichtbar in unserem Umfeld? Amen.